Ich hatte vor einiger Zeit eine Teilnehmerin. Der Chef hat ein Führungstraining gebucht und ist einbestellt worden zu diesem Führungstraining, zu einem Treffpunkt mit seinen Habseligkeiten. Vorab ist also nicht bekannt gemacht worden, ne, wo dieses Training stattfindet, was gemacht wird und ähnliches mehr, sondern es ist ein großes Geheimnis draus gemacht worden. Und bei diesem Treffpunkt sind alle Teilnehmer nach und nach eingesammelt worden, in einen Bus verfrachtet. Und dann gab es eine Reise zu einem unbekannten Ort. Man fing das Training dann damit an, dass die Leute sofort anfangen mussten, vor Ort zu arbeiten, sich körperlich zu bewegen und. Und sie bekamen ein Zimmer mit Bett, Tisch und Stuhl, aber sonst nichts. Und dann wurde erstmal dafür gesorgt, dass die ganz spät ins Bett kamen und ganz früh am Morgen raus mussten. In einer ganz kargen Umgebung, mit kargem Essen. Und das ist ein Beispiel. In dem Moment, wo ich jemanden Schlaf entziehe, ihn von heute auf morgen örtlich irritiere, er weiß also noch nicht mal wirklich, wo er ist, ihn in ein ungewohntes Umfeld stecke, extrem karg, und dann auch noch ernährungstechnisch sehr knapp halte, vielleicht sogar unterversorge, dann sind das erste Ansätze, die hindeuten auf eine Gehirnwäsche. Und das zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, finde ich, für schwarze Rhetorik im Training. Mein Name ist Claudia Grötzebach. Ich bin ganz klassisch Magistra Artium und habe studiert Sinologie, Politologie, VWL, allerdings Hauptfach Politologie. Und derzeit arbeite ich als freier Trainer, Berater und Autor. Eigentlich gibt es zwei Bereiche, die Rhetorik zur schwarzen Rhetorik machen. Einmal die Absichten. Wenn jemand negative Absichten verfolgt, anderen zum Beispiel schaden möchte, und es gibt Menschen, die haben diese aus meiner Sicht leicht perverse Einstellung, dann wird aus Rhetorik schwarze Rhetorik. Die andere Variante ist, dass man häufig sehr ungeschickt agiert und vieles, was im Bereich der schwarzen Rhetorik verwandt wird, ist durch unglückliche Umstände negativ für einzelne Beteiligte. Und das ist die zweite Variante der schwarzen Rhetorik, wo man sagen kann, wenn man es weiß und versteht, kann man das relativ schnell aufdröseln. Aber gerade wenn es um Intrigen, Manipulation, Beeinflussung im negativen Sinne zum Nachteil Einzelner geht, dann ist es gut, wenn man weiß, wie man sich schützen kann. Für mich ist letzten Endes schwarze Rhetorik immer mehr oder minder verwerflich, weil sie Grenzen missachtet. Sie nimmt dem Zielobjekt ja die Möglichkeit einer freien Entscheidung. Das soll er ja nun gerade nicht. Und dahingehend ist schwarze Rhetorik für mich eigentlich immer verwerflich. Es gibt vielleicht einen Bereich, wo ich eine Ausnahme sehen würde. Und zwar muss man manchmal Menschen zu ihrem Glück zwingen. Das ist eine sehr heikle Geschichte. In dem Bereich glaube ich, kann es legitim sein, wenn man schwarze Rhetorik instrumentell einsetzt. Für mich allerdings ist dann auch wieder wichtig, dass man zum Schluss, wenn der andere, der sich häufig verweigert, wenn sich dieses in Anführungszeichen Zielobjekt verweigert, dann ist zum Beispiel so eine Geschichte notwendig, dass man den zum Aufbrechen von Vormeinungen, von Einschränkungen bewegt. Und dann aber sollte auch die Grenze gezogen werden, damit der andere wieder frei entscheiden kann. Menschen, die schwarze Rhetorik anwenden, haben vor allem eine Grundstrategie. Das ist eigentlich die Basis fast jeder schwarzen Rhetorik: emotionalisieren. Man muss letzten Endes verhindern, dass sie mitdenken, bewerten, Informationen objektivieren und interpretieren und analysieren können. Das geht am besten zu verhindern, indem man einen Menschen emotional aus dem Gleichgewicht bringt. Ganz typisch für schwarze Rhetorik als Grundinstrument, dass man viele Argumente bringt, die logisch nicht immer ganz zusammenpassen. Denn je weniger sie logisch sind, desto schwerer sind sie interpretier- und analysierbar.
Also es gibt Leute, die erzählen und erzählen und erzählen und reden dabei, aber sie sagen nichts wirklich Wichtiges. Und diese Worte, diese Sätze, die sie da gebrauchen, in denen aber gar nichts Richtiges drinsteht, weil sie nicht sagen, also was du eigentlich tun musst oder was du dazu denken sollst oder dazu denken kannst, diese Sätze, das sind Phrasen. Leute, die lauter solche Sätze von sich geben, das sind Phrasendrescher. Also, mein Name ist Markus Reiter. Ich bin von der Ausbildung her Journalist und betreibe aber jetzt die Agentur Klardeutsch in Stuttgart. Konzentriere mich darauf, sowohl Journalistinnen und Journalisten als auch allen anderen, die nicht hauptberuflich schreiben müssen, aber sich vor allen Dingen schriftlich, aber auch mündlich kommunikativ äußern müssen, beizubringen, wie man sich klar und verständlich ausdrückt. Auch Politiker und auch die Wissenschaftssprache, die nicht immer, aber in manchen Fällen Dinge aufpumpt, die sich als Banalitäten erweisen. Also ich glaube, dass es verschiedene Punkte gibt, warum es notwendig ist, klar und verständlich sich auszudrücken. Beispielsweise in einem Unternehmen kann es zu Missverständnissen führen, wenn man sich unklar ausdrückt. Es kann zu Kosten führen, wenn man sich unklar, unverständlich ausdrückt. Es raubt dem Leser die Zeit, wenn man sich unklar ausdrückt. Also das sind alles Gründe, warum Menschen klar und verständlich kommunizieren sollten, insbesondere im Internetzeitalter, wo wir mit einer Unmenge an Texten und auch an mündlicher Kommunikation in Form von Videos und Audios konfrontiert sind. Und wenn wir damit zu viel Zeit verbringen, das zu dechiffrieren, kostet uns das die Zeit, um uns mit den Inhalten zu beschäftigen. Es kostet uns auch die intellektuelle Kapazität, wenn wir eine Äußerung erst dechiffrieren müssen. Und diese intellektuelle Kapazität, die wir dafür aufwenden müssen, haben wir nicht mehr, um sie letztlich in das Verständnis des Inhaltes zu setzen. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, sich mit einer klaren, verständlichen Sprache zu beschäftigen und sie dann auch umzusetzen. Fachjargon ist natürlich absolut notwendig in der Kommunikation innerhalb der Wissenschaft. Also Wissenschaft braucht eine eigene Sprache, das ist auch völlig unbestritten, weil es a, auch hier wiederum der Reduktion von Komplexität dient, b, der Effizienz dient. Es ist also viel einfacher, sich mit einem Fachbegriff zu verständigen, dessen Verständnis ich bei dem Rezipienten voraussetzen kann. Und C, Wissenschaft natürlich abhängig davon ist, dass es klare Definitionen gibt. Wenn ich hingegen ein anderes Publikum habe, wenn ich also nicht innerwissenschaftlich kommuniziere oder innerfachlich sogar kommuniziere, sondern gegenüber einem Publikum, das mit meiner Wissenschaft noch fremdelt, dann muss ich die Fachbegriffe erklären. Und ich glaube, dass das immer wichtiger wird, weil Wissenschaft sich ja auch gesellschaftlich rechtfertigen und erklären muss, wird es umso wichtiger, verständlich zu bleiben. Also das zeigt sich, wir haben ja nun eine Entwicklung, die so manche als Bürgergesellschaft bezeichnen. Und die bedeutet, dass es immer größeren Partizipationsanspruch von Bürgerinnen und Bürgern gibt, die auch in der Kommunikation mit Wissenschaftlern eine Rolle spielen. Und wenn dann Wissenschaftler sich hermetisch zeigen, sich abkanzeln durch ihre Sprache, sich nicht zugänglich zeigen, dann schadet das letztlich der demokratischen Partizipation, aber auch der Rechtfertigung von Wissenschaft. Insofern ist es auch hier wichtig, dass Wissenschaftler lernen, und das ist wirklich eine Lernaufgabe, gegenüber einem Laienpublikum sich verständlich auszudrücken. Insgesamt glaube ich in der Tat, dass es eine Veränderung der Wahrnehmung gibt, wie wichtig Kommunikation auch mit einer Laienöffentlichkeit ist. Nicht zuletzt deshalb, weil natürlich der Druck auf die Wissenschaftler groß ist, Drittmittel einzuwerben. Und dafür müssen sie mit einer Laienöffentlichkeit kommunizieren, müssen ihr Wissenschaftsgebiet nicht nur für die 5 Fachkollegen verständlich machen, sondern für die, die dann am Ende über das Geld entscheiden. Man muss dafür ein grundsätzliches Verständnis haben, dass Wissenschaft natürlich immer, immer die Reduktion von Komplexität ist. Wenn ich versuchen würde, die Quantenmechanik genauso komplex zu erklären, wie sie ist, bräuchte ich Wissenschaft nicht. Denn Wissenschaft versucht, diese Phänomene verständlich zu machen, dadurch, dass man sie auf Modelle runterbricht. Und Modelle sind immer Reduktion von Komplexität. So, es geht also nicht darum, ob wir eine komplexe Wirklichkeit in ihrer Komplexität reduzieren oder nicht, sondern es geht letztlich nur um den Grad, der Reduktion von Komplexität. Und dann hängt es schlichtweg davon ab, wer mein Zielpublikum ist. Wenn ich ein breites Laienpublikum als Zielpublikum habe, dann muss ich das Thema stärker vereinfachen, als wenn ich ein anderes Wissenschaftspublikum habe, wo ich auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau beispielsweise argumentieren kann. Aber dass man, wenn man nicht falsch reduziert, also wenn man es versucht, so seriös wie möglich zu sein und akzeptiert, dass es eine Reduktion von Komplexität ist, kann ich mir unmöglich vorstellen, dass das dem Thema schadet, im Gegenteil.
Genau, das ist auch das, was wir hier am NAVIC lehren. Das heißt, wie weit und wie gut kann ich die Themen herunterbrechen? Und da erfahren auch die Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit uns und auch den anderen Teilnehmern, wie weit es dann tatsächlich gehen kann. Also oft sind am Anfang die Hürden ganz groß und es wird gedacht, das kann man jetzt definitiv nicht mehr vereinfachen. Und je länger man über diese Sachverhalte diskutiert, desto klarer wird, dass es sehr wohl möglich ist, hier nochmal weiter zu vereinfachen. Also ich bin Beatrice Lugger. Ich bin stellvertretende wissenschaftliche Direktorin am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation, NAVIC, in Karlsruhe. Und gleichzeitig bin ich aber auch noch aktiv als Social-Media-Expertin. So betreue ich gerade derzeit die Lindau-Nobelpreisträger-Tagungen in ihren gesamten Social-Media-Auftritten. Also speziell, wenn wir über Wissenschaftsjournalismus sprechen, tendiere ich schon zu der Ansicht, dass es gut ist, auch einen wissenschaftlichen Hintergrund zu haben. Das heißt aber auch bei geisteswissenschaftlichen Themen, dass es eben dann auch ein Geisteswissenschaftler sein soll. Also sie sollen nicht immer auf die Naturwissenschaften reduzieren. Das sind einfach ganz klassische Dinge, die Sie überall im Wissenschaftsjournalismus finden. Das gibt eben die verschiedenen Möglichkeiten, sprich entweder, was wir gerade vorhin schon hatten, so diese Begeisterungsgeschichte, die Erstaunensgeschichten, die Mysteriengeschichten, da kommt sehr viel rüber. Begeisterung vermitteln kann man auch sehr gut über Personen, das heißt, indem man auch Forscher vielleicht begleitet und auch ein bisschen mehr Persönlichkeit damit reinschwingen lässt und damit auch ein bisschen mehr erfährt, dass es jetzt nicht einfach immer nur um die hehre Forschung geht, sondern dass da Menschen dahinter stecken mit Meinungen und Ansichten. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man Begeisterung oder Interesse für Wissenschaft wecken kann. Ich würde sagen, alle Formen von Kommunikation sind geeignet für Wissensvermittlung. Mir ist es wichtiger, wirklich Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen, den Dialog herzustellen. Also vor allem Dialogformate liegen mir sehr am Herzen, um eben einen Diskurs über Wissenschaft in der Gesellschaft zu ermöglichen.